Wir wollen jetzt ganz bewusst auch diesen Abend in deine Hände legen. Wir wissen, Herr Jesus, dass nur du wirklich das bewirken kannst in uns, was du haben möchtest. Und wir können uns anstrengen und tun und wollen und machen, was wir wollen und was uns beliebt. Es wird nichts nützen. Wir bitten dich ganz inniglich deswegen, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst und dass du es schenkst, Herr, dass wir uns führen lassen, ansprechen lassen, da, Herr Jesus, wo du möchtest, dass wir angesprochen werden. Wir können das selber nicht wissen, das weißt du. Und so rechnen wir ganz konkret jetzt mit deiner Gegenwart, freuen uns, Herr Jesus, auf das, was du uns zu sagen hast. Und jetzt ist es uns auch wichtig, Herr Jesus, dass, wenn du jetzt mitten unter uns bist, dass das, was du uns zu sagen hast, auch wirklich dann bleibt. Denn das ist ja das, Herr, wo wir so große Mühe haben. Wir erkennen die Dinge ganz schnell, aber wenn es dann wirklich darum geht, ganz konkret sie ins Leben hineinzulassen, dann hapert sie. Und so laden wir dich ganz herzlich ein, Herr, mache das, was du uns sagst, bleibend. Amen.
Ich bin also gebeten worden, mich einzureihen bei dieser Reihe, bei dieser Zusammenkunft, dieser Konferenz, wo es um die Sprüche geht. Und mir ging da auch gleich so ein Spruch durch den Kopf, den ich auch sehr gerne habe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Da steht in Sprüche 1, Vers 7. Ich wollte gerne dazu was sagen, aber ich hatte zwei Probleme damit. Das erste Problem ist, dass wir ja heute ersten Advent haben. Und vom Advent ist in den Sprüchen eigentlich nicht die Rede. Wie bringen wir das unter einen Hut? Da habe ich lange dran überlegt. Naja, lange ist übertrieben, aber etwas dran überlegt. Und da stieß ich auf ein Wort aus Jesaja, was mich da ein bisschen getröstet hat. Ein Wort, das auf den Messias hinweist, das vom Kommen des Herrn spricht, was also ein adventliches Wort ist und was trotzdem von der Furcht und der Erkenntnis redet, was ja das Thema dieses Wortes aus den Sprüchen ist, aus Jesaja 11. Und es wird ein Reis aufgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Also der Hinweis auf den Messias, auf den, der zu uns kommt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das war mir also eine Hilfe dafür, einen Blick zu bekommen, dass das, was wir reden wollen, worüber wir nachdenken wollen, was aus den Sprüchen kommt. Und Salomo und die anderen Verfasser dieser Sprüche, die haben ja vom Messias noch nicht viel gewusst. Dass das, was sie da sagen über die Furcht des Herrn und dass diese Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, dass wir durch die Furcht, die Ehrfurcht, die wir Gott entgegenbringen, anfangen zu erkennen, ihn zu erkennen und viele Dinge unseres Lebens zu erkennen, unserer Welt zu erkennen, dass das zusammenhängt. Dass das zusammenhängt mit dem Kommen Jesu auf diese Erde. Dass es eine Adventsbotschaft ist. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht hauptsächlich über Advent reden, sondern ich wollte nur damit daran erinnern, dass wir eben auch diese Wahrheit aus dem Alten Testament, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist, dass wir auch diese Wahrheit erst durch Jesus wirklich verstehen können, obwohl in diesem Wort im Alten Testament von Jesus gar nicht die Rede ist. Es ist der Geist des Herrn, der das in uns wirkt, der die Furcht des Herrn und die Erkenntnis in uns bewirkt. Ich sagte, zwei Probleme hatte ich. Das zweite Problem war, dass das ja nur ein kurzer Satz ist, wie die Sprüche alle nur sehr kurze Sätze sind, die eigentlich wenig inneren Zusammenhang haben. Und wenn man nun eine Bibelarbeit halten soll, die ausführlich ist und ein wenig gründlicher ist, also ich fühle mich überfordert, über einen einzelnen Satz eine lange Bibelarbeit zu halten, kann ich nicht. Also es gibt sicher Redner, die sehr geübt sind, aus einem Satz eine riesen Geschichte zu machen, aber ich kann das nicht. Also da wäre ich überfordert. Es wäre dann ein Referat geworden. Das ginge vielleicht, ein Referat, ein Vortrag. Aber ich wollte ja gerne und bin auch darum gebeten worden, eine Bibelarbeit zu halten. Und so dachte ich mir, ich könnte aus dem Psalm 139 heranziehen, der mir diese Wahrheit zu illustrieren scheint, dass die Erkenntnis durch die Furcht des Herrn kommt, der die Allgegenwart Gottes uns deutlich macht, so wie das David gesehen hat. Darum stand das in dem Programm, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, dass ich über diesen Vers aus den Sprüchen sprechen will, aber illustriert und deutlich gemacht, erläutert anhand des Psalms 139. Morgen früh wollen wir das so ähnlich mit einem anderen Psalm machen. Was ist denn das eigentlich, Furcht des Herrn? Furcht bedeutet ja in unserem allgemeinen Sprachgebrauch Angst. Also man hat Furcht vor jemandem, der mächtig ist, der uns vielleicht etwas Böses will, aber wir wollen ja nicht annehmen, dass Gott uns etwas Böses will. Es steckt auch mehr darin, es steckt auch Ehrfurcht darin. Es steckt die Anerkennung seiner Größe darin. Und wenn wir jemandem Furcht oder Ehrfurcht entgegenbringen, heißt das, dass wir aufmerksam sind für ihn, dass wir ihn beachten, dass wir auf ihn hören. Stellen Sie sich vor, es käme irgendwie mal zufällig zustande, dass Sie im Eisenbahnabteil neben Bundespräsident Köhler sitzen oder so, da würden Sie doch auch nicht sagen, also jetzt, wenn der Sie ansprechen will und einen Kontakt mit Ihnen pflegen will, würden Sie nicht sagen, ja, nun lassen Sie mich mal in Ruhe, Herr Köhler, ich muss meine Zeitung lesen oder so. Dann bringt man jemandem Ehrfurcht entgegen. Das heißt, man hört auf ihn, man ist aufmerksam für den anderen. Das ist das mit der Ehrfurcht, mit der Furcht Gottes. Wir sind aufmerksam für ihn. Was hat er mir zu sagen? Wir sind für ihn da, wir achten auf sein Wort, wir nehmen das ernst, was er sagt. Und diese Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Dadurch bekommen wir Erkenntnis. Was ist denn Erkenntnis? Erkenntnis ist nach dem biblischen, besonders dem alttestamentlichen Sprachgebrauch, das Nahsein. Sie wissen vielleicht, dass das zum Beispiel heißt, Adam erkannte sein Weib oder so. Also die Vereinigung von Mann und Frau wird auch als Erkennen bezeichnet. Erkennen ist immer, dass ich einem anderen nahe komme, dass ich ihn in meiner Nähe spüre. Also das ist gemeint, wenn von der Erkenntnis des Herrn die Rede ist. Er ist mir nah und ich bin ihm nah. Das heißt also, dieser Gedankengang, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, ist so gemeint, wenn ich auf ihn aufmerksam werde, wenn ich ihm meine Achtung bringe, wenn ich ihm ehrfürchtig entgegentrete, wenn ich auf ihn höre, wenn ich seine Worte ernst nehme, dann ist das der Anfang der Erkenntnis, nämlich, dass ich ihm nahe komme. Erkenntnis ist dann nicht nur in diesem alttestamentlichen Sinne, nicht nur ein Verstehen, dass ich etwas begreife, dass es in meinen Verstand eindringt, sondern ist, dass ich ihm nahe komme. Und Furcht des Herrn, also die Ehrfurcht ihm gegenüber und ihm nahe zu sein, ist identisch. Wer ihm Ehrfurcht entgegenbringt, wer auf ihn hört, ihn achtet, der ist ihm nahe. Darum dieser Psalm 139, der von der Nähe, von der Allgegenwart Gottes in unserem Leben um uns herum spricht. Wir wollen diesen Psalm einfach mal so der Reihe nach durchgehen, Vers für Vers, und uns darüber ein paar Gedanken machen. Ich nehme an, Sie haben ihn vor sich. Fangen wir einfach mal an mit Vers 1. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist eine Art Überschrift. Das haben wir bei den Psalmen oft, dass mit dem ersten Vers oder dem ersten Satz im ersten Vers so eine Art Überschrift gegeben wird, was jetzt kommt. So wie das ein guter Pädagoge manchmal macht, so habe ich mir sagen lassen, ich bin selbst keiner, aber dass er den Schülern sagt, heute wollen wir das und das lernen. So als Oberbegriff. Und dann wird dem Einzelnen jetzt das durchgegangen, was es da zu lernen gibt. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Das ist die Überschrift über alles das, was kommt. Das ist der Hauptgedanke. Und das führt er jetzt im Einzelnen aus. Ich sitze oder stehe auf, Vers 2, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, das ist noch einleuchtend in einer Zeit, wo wir die Satellitenüberwachung haben und wo man alles sehen kann, was auf der Erde geschieht. Nicht wir, aber irgendwelche Fachleute, militärischen Spezialisten, die können alles sehen, was irgendwo in fremden Ländern auf der Erde passiert. Und sie können manchmal sogar sehen, wenn etwa im Iran die versuchen, ihre Atomfabriken unter die Erde zu buddeln, damit man sie nicht sehen kann. Man kann sie eben trotzdem sehen an irgendwelchen Kennzeichen. Also das ist noch einigermaßen einleuchtend, obwohl Gott natürlich mehr sieht als das, was man vom Satelliten aus auf der Erde beobachten kann. Er weiß alles, ob ich sitze oder stehe, jede Einzelheit. Aber vielmehr, du verstehst meine Gedanken von ferne. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Niemand kann sie erraten, nicht wahr? Keiner weiß, was ich denke. gut, manchmal kann man das vermuten, wenn einer ein finsteres Gesicht macht, dass er nicht gerade fröhlich ist oder so. Aber wer kann denn wirklich in die Gedanken hineinsehen? Gott kann es. Und um das noch auf die Spitze zu treiben, fügt er noch hinzu, von Ferne verstehst du meine Gedanken. Er muss mir nicht gegenübersetzen und mir in die Augen schauen, um zu erraten, was in mir vorgeht. Sondern von Ferne versteht er meine Gedanken. Es ist nichts, was ich vor ihm verbergen kann. Die Menschen bemühen sich zwar rauszukriegen, was die anderen denken, da gibt es die Lügendetektoren und so, die sind aber so unzuverlässig, dass sie bei Gericht nicht zugelassen werden. Also niemand weiß das wirklich. Gott weiß es, sogar von Ferne. Vers 3, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Also, er sagt auf der einen Seite, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du brauchst gar nicht in der Nähe zu sein. Selbst von Weitem verstehst du meine Gedanken. Aber dass ja nicht jemand auf den Gedanken kommt, Gott wäre nur in der Ferne und sähe mich nur von Weitem und macht so eine Art Fernsteuerung oder sowas, sondern er ist eben auch nah. Ich gehe oder liege, so bist du um mich, direkt bei mir, rechts und links von mir, über mir, unter mir. Du siehst alle meine Wege. Ich denke, wenn wir das so lesen, du siehst alle meine Wege, da ist sicher gemeint auch die Wege, die ich jetzt gehe. Aber ich denke auch so an die Wege, die wir früher gegangen sind, meine Lebenswege. Gott sieht das. Gott weiß, was aus uns geworden ist, weil er unsere Lebenswege gesehen hat. Ich weiß, jeder hat so seine Erfahrungen in seinem Leben gemacht und die Erfahrungen haben ihn geprägt, haben ihn so einen bestimmten Charakter gemacht. Sagen ja die Wissenschaftler, es gab lange Zeit Streit darüber, ob es mehr die genetischen Vorgaben sind oder die Erlebnisse in Kindheit und Jugend und so weiter, die uns prägen. Dann haben die einen mal gewonnen, dann haben die anderen mal gewonnen. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, dass beides wohl ungefähr genauso wichtig ist. Also die Wege, die wir gegangen sind in unserer Jugend. Jeder hat irgendwelche Erlebnisse aus seiner mehr oder weniger langen Lebenszeit, die ihn geprägt haben. Vielleicht sagen Sie sich manchmal, wenn ich das und das nicht erlebt hätte, wenn das nicht dieses schreckliche Erlebnis über unsere Familie gekommen wäre oder wenn ich einen Vater gehabt hätte in meiner Jugend, der aber im Krieg gefallen war oder wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre oder wenn meine Mutter liebevoller mit mir gewesen wäre oder was auch immer, malen Sie sich aus, was Sie möchten. Wir sind veranlagt, dass wir gerne so Verhältnisse verantwortlich machen für das, was aus uns geworden ist. Gott hat all die Wege gesehen. Er weiß, warum wir so sind, wie wir sind. Er hat uns geführt in der Vergangenheit und er wird uns auch weiterführen. Du siehst alle meine Wege. Und dann Vers 4 geht es weiter. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Jetzt kommt wieder ein anderer Bereich. Wir haben von den Gedanken geredet, die Gott sehen kann. Ist das ein unheimlicher Gedanke oder ein angenehmer Gedanke, dass Gott unsere Gedanken sehen kann? Unsere Taten haben wir gesehen, die Gott sieht, unsere Wege, die wir gehen, was wir tun, ob wir liegen oder stehen. Er sieht alles, die Taten, die Handlungen. Und nun ein anderer Bereich, die Worte, die wir sprechen. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon wüsstest. Und das weiß er schon vorher, das wird deutlich in dieser Formulierung, dass du nicht schon wüsstest. Er weiß schon vorher, was wir sagen. Er muss sich nicht Bericht erstatten lassen von irgendeinem Engel, der eine Digitalaufnahme von unseren Reden macht und sie dann später Gott vorführt oder so. Er weiß es schon vorher. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest. Auch ein erschreckender Gedanke, nicht wahr? Jedes Wort, das ich spreche, hört er. Und dann so die Zusammenfassung von allen Seiten, nun gibst du mich und hältst deine Hand über mir, Vers 5. Wir kennen so diese berühmten Worte aus dem irischen Segen. Ich weiß mal nicht so richtig, warum das unbedingt irischer Segen heißen muss. Ich liebe ja zwar die Iren sehr, besonders nachdem sie nur für die EU gestimmt haben und so. Und ich schätze auch die Frömmigkeit, die man da so im 6., 7., 8. Jahrhundert in Irland hatte, als hier bei uns der Bonifatius noch nicht richtig zugange war, also das ist zu achten, aber warum das nun alles immer irisch sein muss, aber ist so eine Modeerscheinung, dass man das als irischen Segen nennt. Aber die Wahrheit, die darin liegt, ist ja längst bekannt gewesen, ist ja biblisch, nicht wahr? Von allen Seiten umgibst du mich, du bist über mir, du hältst deine Hand schützend auf mir, du bist unter mir, um mich zu tragen, du bist vor mir, um den Weg zu bereiten, Bahn zu machen, du bist hinter mir, um vor hinterlistigen Angriffen mich zu schützen, vielleicht auch manchmal einen Stoß von hinten zu geben, dass ich vorangehe. Bist rechts und links von mir, von allen Seiten umgibst du mich. Großartig, diese Erkenntnis, die David hier aufgeschrieben hat. Und von der Erkenntnis geht es dann weiter. Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gibt es das eigentlich, dass man eine Erkenntnis nicht begreifen kann? Ist ein Widerspruch in sich, oder? Wenn ich etwas begreife, dann ist es Erkenntnis, dann habe ich es erkannt. Wenn ich es aber nicht begreifen kann, ist es auch keine Erkenntnis. Ich denke, wir müssen das so verstehen, es gibt Erkenntnisse, die wir nicht durch den Verstand gewinnen, die wir durch Erfahrung gewinnen. Menschen haben früher auch nicht gewusst, dass meinetwegen die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht und dass die Erde sich dreht und drumherum geht um die Sonne und so. Und trotzdem haben sie gewusst, jeden Tag geht die Sonne auf. Sie haben vieles falsch gewusst, aber diese Erfahrung, dass die Sonne jeden Morgen aufgeht und jeden Abend wieder untergeht, haben sie gemacht. Wir haben Erfahrungen, die wir nicht verstehen, die wir nicht erklären können. Und trotzdem haben wir diese Erfahrung und das ist eine Erkenntnis, die tief in uns drin ist. Die lassen wir uns nicht nehmen. Und so sagt David es hier, so ist diese Erkenntnis über mich gekommen, dass du mich von allen Seiten umgibst, dass du alles verstehst, was ich denke, dass du mich beobachtest in allem, was ich tue. Das ist eine Erkenntnis, die ich nicht erklären kann, die ich nicht begreifen kann, die ist mir viel zu hoch. Ich kann nicht erklären, warum das so ist und wie Gott das macht, der nicht mit Satelliten über uns schwebt und so. Ich kann diese Allgegenwart des Herrn nicht sachlich, logisch und nach wissenschaftlichen Prinzipien erklären. Völlig unmöglich. Und doch weiß ich, dass es so ist. Es ist eine Erkenntnis, die aus Erfahrung kommt. Aus der Erfahrung, ja, Gott ist immer wieder da. Ich habe das in Krisensituationen oder in besonders gesegneten Augenblicken so fast greifbar erlebt, dass Gott da ist, dass er bei mir ist, dass er mich stärkt, dass er meinen Weg führt, dass er meine Gedanken, meine Worte lenken kann. Das ist eine Erkenntnis, die aus der Erfahrung kommt, ohne dass ich sie erklären, dass ich sie wirklich begreifen kann. Ergreifen kann ich sie, aber nicht unbedingt begreifen. Die Furcht des Herrn ist auch an dieser Stelle der Anfang der Erkenntnis. Wenn ich vor Gott ehrfürchtig stehe, wenn ich mich ihm öffne, wenn ich seinen Worten zuhöre und sie ernst nehme, dann fängt diese Erkenntnis an, in mir zu wachsen, dass er da ist, dass er um mich ist, dass er alle meine Wege sieht und kennt und mich durch und durch kennt. Und nun führt er das weiter aus. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dieser Erkenntnis und dieser Wahrheit auszuweichen. Du bist überall da, du siehst mich überall. Und wenn ich fliehen wollte vor dir, habe ich keine Möglichkeit. Führe ich gen Himmel, Vers 8, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Das ist eine Vorstellung, die er sich macht. Ich kann ja nicht plötzlich in den Himmel auffahren, aber er will damit deutlich machen, selbst wenn ich das könnte, da ist natürlich Gott erst recht im Himmel. Und selbst wenn ich mich jetzt bei den Toten betten könnte, im Totenreich, was auch immer man sich damals darunter vorgestellt hat, niemand hatte so eine richtige, klare Vorstellung. Das ist eine interessante Beobachtung, dass im Alten Testament relativ wenig davon die Rede ist, wie das mit den Toten oder dann eben gar mit der Auferstehung ist. Nur so angedeutet und spät in späteren Büchern, erst bei Daniel und so und in einigen Psalmstellen. Aber es gibt da wenig präzise, klare Aussagen, die sind erst neutestamentlich über die Auferstehung. Aber es ist diese Vorstellung, so wie es dann manchmal heißt, er wurde versammelt zu seinen Vätern oder so, Also man weiß nicht genau, was das ist, dieses Totenreich. Aber man wusste immerhin, die Toten sind nicht einfach nur weg und eben nicht mehr da. Denn sonst könnte er ja nicht sagen, bette ich dich mir bei den Toten. Käme ich also dahin, wo die Toten jetzt sind, siehe, so bist du auch da. Auch da im Totenreich bist du. Wir wissen das ja aus dem 2. Petrusbrief, wo uns das erklärt wird, dass Jesus im Totenreich gewesen ist und dort auch das Evangelium den Verstorbenen gepredigt hat. Also auch hier ein neutestamentlicher Anklang. Man sieht, wie auch der Heilige Geist den David hier lenkt, Geheimnisse auszusprechen, die er wahrscheinlich zum Teil selber nicht richtig versteht, aber der Geist gibt es eben so ein, das so zu sagen. Und dann kommt er im nächsten Vers, Vers 9, in den mehr sachlichen Bereich, also vorher vom Himmel, weiß nicht so richtig, wie das da aussieht, und vom Totenreich, weiß auch nicht so genau drüber, aber selbst wenn ich dahin flöhe, du wärst immer noch da. Überall ist Gott. Nun nimmt das das etwas sachlicher, jetzt spricht er von dieser Welt, nämlich Flügel der Morgenröte, poetisch ausgedrückt, und bliebe am äußersten Meer, so würde auch doch deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Am äußersten Meer, er wusste natürlich auch nicht, was das äußerste Meer ist. Man hat ja damals sehr begrenzte geografische Vorstellungen gehabt. Aber die Vorstellung war eben, da gibt es eben diese Landmasse und irgendwo hört das dann auf und da muss dann wohl Meer sein. Und wie es nach dem Meer weitergeht, weiß keiner. Wenn die Erde eine Scheibe wäre, würde es dann irgendwie runterfließen, das Wasser oder so. Oder vielleicht geht dann Felsen, wusste keiner so richtig. Aber selbst wenn ich in diese Bereiche käme, von denen ich keine Ahnung habe, ganz, ganz, ganz am Ende der Erde, auch da wärst du Gott. Auch da würde deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Mir ist das so aufgefallen, dass er eigentlich anfängt, der David, wohin soll ich fliehen? Also wenn man Angst hat, dann flieht man, nicht wahr? Das ist eher, da sieht er eher diese Eigenschaft Gottes, überall mich zu sehen und zu beobachten, negativ. Es ist mir unheimlich, dass Gott mich überall sehen kann, dass er bis in die tiefsten Gedanken, die letzten Motive meines Herzens erkennen kann, ist mir unheimlich. Und während er so darüber spricht und sich das ausmalt, kriegt das plötzlich eher eine positive Wendung. Deine Hand würde mich führen und deine Rechte mich halten, das ist ja eher ein Trostwort, nicht wahr? Das ist ja nichts mehr, was mir Angst macht. Also wenn ich in das Totenreich käme, was mir ja Angst macht, oder wenn ich ans Ende der Welt käme, wo irgendwie alles aufhört, man weiß nicht wie, aber es wäre mir unheimlich, da hinzugehen, wo ich gar nicht weiß, was da ist, da hätte ich Angst. Aber da plötzlich merkt er, da muss ich ja keine Angst haben, denn da würde deine Hand mich halten. Du wärst da. Und du würdest mich halten, du würdest mich schützen, würdest mich führen. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Finsternis und Licht sind ja physikalische Begriffe. Und wenn man es jetzt mal zunächst rein physikalisch sehen würde, er schuf doch das Licht. Gott schuf das Licht. Also kann er es überall hell machen. Er hat ja am Anfang der Welt nur gesagt, es werde Licht und da war es Licht. Also wie sollte ich mich dann vor ihm verbergen können, wenn ich einen finsteren Ort suche? Ist doch unlogisch, geht doch gar nicht. Auch die Finsternis ist finster bei ihm. Er kann überall hineinschauen. Die Finsternis ist Licht, sagt er hier, die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Ist ein Widerspruch an sich, wenn man es jetzt nur vom Physikalischen her sieht. Entweder ist finster oder es ist Licht. Aber das deutet eben an, dass es hier nicht nur um das Licht geht, so wie wir es kennen, dass die Dinge für uns Menschen, unser menschliches Auge sichtbar macht, sondern dass es um mehr geht. Finsternis wird ja immer bildlich verstanden als etwas Antigöttliches, etwas Böses, etwas Negatives. Und das Licht ist da, wo Gott ist, die Nähe Gottes. Da wird es hell, da wird es gut. Da ist er am Regieren. Wenn ich vor ihm fliehe, er ist trotzdem da. Und wenn ich auch in die Finsternis, in das Böse hineinfliehe, wo ich von Gott keine Ahnung habe, wo ich mich trennen will von ihm, das geht gar nicht. Er macht es hell, er leuchtet in meine Finsternis hinein. Finster ist es immer nur für mich, wenn ich nichts sehe, wenn ich nicht weiß, was vor mir liegt, wenn ich nicht weiß, was um mich her vorgeht, wenn ich Angst habe. Aber für Gott ist es nie finster. Finsternis ist bei ihm wie das Licht. Er leuchtet überall hinein, er kann alles erkennen und alles durchschauen. Das war schon immer so, Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Gott hat mich ja gemacht. Er hat meine eigene Geschichte gesehen, die ich vielleicht gar nicht richtig sehe. Ich habe ja, als ich im Mutterleibe gebildet war, noch keine Ahnung davon gehabt, was da vor sich geht. Das kam ja erst später. Gott hat mich da schon gesehen. Gott hat auf mich geschaut und hat gewusst, was er mit mir anfangen will. Er wird ja wohl hingesehen haben, als er mich machte. Und dann wird hier die Schöpfung beschrieben. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Übrigens, es ist doch schön, wenn einer sagen kann, ich bin wunderbar gemacht. Schrecklich, wenn einer von sich sagen muss, bei mir ist was schief, was faul gelaufen oder ich bin Gott nicht geglückt oder so. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht war, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Ich denke, das mit der Erde bezieht sich auf die Schöpfungsgeschichte des Menschen im zweiten Kapitel im ersten Buch Mose, wo aus der Erde der Mensch gemacht wird. Ich habe nachgelesen, dass da von dem Gebein, es war dir mein Gebein nicht verborgen, da steht bei dem Bibelübersetzer Menge, steht da die Knöchlein. Also ich denke, das soll gerade mal so andeuten, selbst die kleinsten Knöchlein, also was alles an mir dran ist, ich weiß nicht, wir haben ja Mediziner vielleicht unter uns, 300 und so und so viele Knöchlein sind an uns dran. Alles das und die Muskeln und die Sehnen und das hat er alles so ausgedacht und so geplant, dass das alles so funktioniert. Und der Blutkreislauf, der den Sauerstoff an alle Stellen führt und die Verdauung und dass da die Energie in den Körper kommt und die Immunabwehr, damit wir die Krankheitskeime abwehren können. Und was da alles ist, das ist ja so detailliert, so interessant, so kompliziert, hochkompliziert, dass es kein Mensch wirklich verstehen kann. Und all diese Knöchlein und all das, das hat er gemacht. Ist das nicht wunderbar? Da staunt er, der David, und wir können nur mit ihm staunen. Und dass überhaupt der Mensch entsteht, ja, ich weiß nicht, das ist 3 oder 4 Jahre her oder was, wo eine deutsche Professorin, ich glaube, sie ist Nüsslein oder so ähnlich, kann sich jemand erinnern, die einen Nobelpreis gekriegt hat, weil sie beobachtet hat, wieso wahrscheinlich an den Schwarzbauchfliegen das untersucht und so, wieso dann plötzlich die Beine wachsen und so. Na gut, das ist eine große Leistung, das zu erkennen. Aber warum das so geht, weiß er auch nicht. Und wie das funktioniert und wie das geschieht, dass all das, was in uns geschehen soll, was im Menschen und allen anderen Lebewesen geschieht, dass das in einen Code mit 4 Buchstaben, Sie kennen das ja wahrscheinlich nicht wahr, diese 4 Buchstaben, die dann den Gencode ausmachen, gefasst ist. Und in diesem Code ist alles drin, was aus uns werden soll. Ich habe vorhin gesagt am Anfang, der Mensch ist nicht nur durch seine genetischen Vorgaben geprägt, sondern auch durch das, was er erlebt hat. Und nun kann ich es andersrum sagen, der Mensch ist nicht nur durch das geprägt, was er erlebt und erlebt hat, sondern auch durch diese genetischen Vorgaben. Gott hat so viele Geheimnisse in uns hineingelegt und kein Mensch kann verstehen, wie das zustande kommt. Wir diesen Code gemacht haben, und wenn es einen Code gibt, der sagt, was gemacht werden soll, muss ja jemand da sein, der diesen Code dann auch lesen kann und das in die Tat umsetzen, was da beschrieben ist. Es sind Geheimnisse, die niemand wirklich verstehen kann. Und ich glaube auch, das werden Sie bei aller Forschung nie rauskriegen. Gott hat mich wunderbar gemacht, wunderbar gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Ist doch ein Grund, ihm zu danken. Und eben für diese Erkenntnis wiederum ihm Ehrfurcht entgegenzubringen. Das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Vers 16. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Schon in der Vergangenheit hat er meine Zukunft gewusst. Und nicht nur gewusst, geplant auch. Er hat einen Plan gehabt mit mir. Er hat ein Journal angelegt, was alles in meinem Leben passiert und passieren soll. Ist das nicht großartig? Auch der Tag heute, der, was haben wir, 29. November 2009, steht in seinem Journal verzeichnet. Und da hat Gott etwas vorgesehen, was an diesem Tag geschehen soll mit uns. Dieser Tag hat eine Bedeutung in seinem Plan. Der erste Advent 2009. Vielleicht, dass er ganz neu wieder zu uns kommt, dass es Advent in unseren Herzen wird. Dass wir neu über ihn staunen lernen, dass wir seiner Allgegenwart uns neu bewusst werden. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wenn David den Psalm heute geschrieben hätte, hätte er von einer Festplatte gesprochen, wahrscheinlich statt von einem Buch. Aber das war halt damals so eine Buchrolle, eine Papyrusrolle. Die Vorstellung, so hat Gott alles notiert, was geschehen soll. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Also zweierlei Dinge sagt David über diese Gedanken Gottes. Sie sind schwer und sie sind viel. Das bedeutet ja, dass mit dem Sand, also wenn ich sie zählen wollte, nicht der Sand, weil der Sand tot ist oder so, sind ja lebendige Gedanken, aber diese unvorstellbare Zahl von Gedanken Gottes sind wie der Sand am Meer, man kann sie nicht zählen. Diese ungeheuer vielen Pläne und die verwirrenden, für uns Menschen, verwirrenden Gedanken Gottes. Wir denken so an diese Chaos-Theorien, nicht wahr? Sie haben das sicher so mal gelesen, mitverfolgt, dass man jetzt auch gerade mit Zusammenhang mit dem Wetter zum Beispiel vom Chaos spricht und irgendwelche Leute sagen, also das Wetterphänomen beispielsweise ist so kompliziert, dieses Tief beeinflusst jenes Hoch und dieser Sturm und diese Wettererscheinung auf dem Ende der Welt bedeutet wiederum das und so. Das sind so komplizierte Zusammenhänge, dass es passieren kann, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Neuseeland bei uns hier einen Sturm auslöst oder so. Weil die Dinge so kompliziert zusammenhängen. So ist es auch mit uns Lebewesen, mit uns Menschen besonders, auch in unseren Gedanken, dass irgendein kleiner Auslöser durch die komplizierten Faktoren, die vielen Faktoren, die zusammenkommen, an irgendeiner ganz anderen Stelle irgendeine Wirkung hat, was wir nicht übersehen können, was einfach zu kompliziert für uns Menschen ist. Aber für Gott ist es nicht zu kompliziert. Er hat über jedes Chaos oder das, was uns als Chaos erscheint, die Übersicht. Er weiß und sieht alles und hat alles im Griff. Wie schwer sind für mich, Gott, diese deine Gedanken. Ich kann das nicht nachvollziehen. Unmöglich. Ich kann sie nicht begreifen. Aber es kann eine Erkenntnis für mich sein. Ich kann es innerlich begreifen. Ich kann es annehmen. Ich kann ihm mein Vertrauen entgegenbringen, weil er alles weiß und kann und sieht und kennt. Diese Erkenntnis kann ich festhalten, auch wenn ich es nicht begreifen kann. Am Ende bin ich noch immer bei dir, heißt es dann hier am Schluss von Vers 18. Also ich denke, damit will er andeuten, es ist so verwirrend. Ich bin so wie in einem Taumel, wenn ich das nachdenken will. Ich kann das nicht verstehen. Es ist wie ein verwirrender Traum im Schlaf, der mich völlig durcheinander bringt und der keine innere Logik zu haben scheint. Und wenn ich wach bin, so steht es auch bei Menge, die Übersetzung, wenn ich erwache, bin ich immer noch bei dir. Also wenn ich aus diesem Taumel auftauche und sage, ich begreife es nicht mehr, ich kann es nicht vollziehen, ich kann nur sagen, so ist es, Punkt um, wie auch immer, da bin ich immer noch bei dir. Das ist der Mittelpunkt, das ist der Punkt, an dem ich mich festmachen kann. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Wenn wir mit unseren Gedanken uns verirren und versuchen, die Welt zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es so schön bei Faust heißt, nicht wahr? Wir können es nicht. Wir können es nicht, aber wir sind, wenn wir uns aufgemacht haben, das alles zu verstehen und nach langen Versuchen resigniert zurückkehren, wir sind immer noch bei ihm. Ich bin immer noch bei dir. Das ist die letztgültige Wahrheit. Und da kommt so ein Absatz, der uns ein bisschen irritiert, weil das irgendwie nicht neutestamentlich ist. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten? Irgendwie hat man auch den Eindruck, das passt auf diese, an dieser Stelle gar nicht so richtig rein. Dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Kann es vielleicht sein, dass David hier ein bisschen zu selbstsicher ist in seinen erhebenden Erfahrungen? Und dass er darum auf die herabsieht, die das nicht so begreifen, nicht so ergreifen können? Zumindest wollen wir ihm zugutehalten, dem David, dass er einmal natürlich so denkt, weil das die Menschen sind, die gegen Gott sind. Er solidarisiert sich also mit Gott und seiner Sache. Es sind ja nicht seine Feinde zunächst mal, sondern es sind Gottes Feinde, über die er hier spricht. Und weil es Gottes Feinde sind, werden es auch seine. Sie sind mir zu Feinden geworden, weil sie eben gegen Gott sind, weil sie lästern. Und das kann einen ja auch ganz schön aufregen, wenn die Leute, die von nichts eine Ahnung haben, die keine Erfahrung mit Gott machen, weil sie ihm keine Ehrfurcht entgegenbringen, weil sie mit ihm nichts zu tun haben wollen, die das alles ablehnen, wenn die dann anfangen, über diesen Gott, von dem sie keine Ahnung haben, zu lästern. Das kann einen natürlich auch ärgern und da kann ich den David auch verstehen. Aber es ist nicht neutestamentlich. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Die, die euch hassen, die sollt ihr nicht zurückhassen, sondern die sollt ihr lieben. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber es scheint mir so, als wenn der David da selber merkt, dass das vielleicht nicht so ganz im Sinne Gottes ist, dass er also, wenn er jetzt weiter betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, dass er damit sagen will, also ich weiß ja nicht, ob das, was ich jetzt hier gebetet habe, vor dir recht ist, Gott, es muss durch dein Sieb. Du musst es prüfen. Wenn meine Gedanken falsch waren, dann sollen sie nichtig sein, dann vergib sie und dann lass sie verschwinden, auch aus meinem Kopf verschwinden. Aber wenn sie richtig waren, dann kannst du meine Gebete erhören. Das soll dir anbefohlen sein. Du wirst etwas daraus machen. So habe ich den Eindruck, dass David jetzt hier sich ein bisschen selber korrigiert, sich selber in Frage stellt mit dem, was er da sagt. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mich, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Erforsche mich, wieso sagt er hier als Bitte, erforsche mich Gott. Er hat doch angefangen, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist doch alles längst klar. Er hat es doch schon gesagt im ersten Vers, Herr, du erforschst mich und kennst dich. Wie kann er denn jetzt sagen, erforsche mich und erkenne mich? Der Unterschied ist sicher der, er hat es am Anfang gesagt und hat eine Feststellung getroffen, dabei bleibt er auch, das ist wahr. Aber es ist eine absolute Feststellung. Sie gilt für Gott, gilt für alle Menschen auch, aber er hat sie vielleicht noch nicht so verinnerlicht. Und jetzt merkt er, ich brauche das von mir aus auch. Ich bitte darum, dass Gott mich erforscht. Ich will hören, was er sagt. Ich will das, was er erforscht, was er an mir erkennt, auch erkennen. Er soll mir diese Erkenntnis schenken, nicht nur die Erkenntnis all diese, über diese Wunder, wie er mich gemacht hat, wie er die ganze Welt gemacht hat und dass er überall ist. Nicht nur all das will ich erkennen, sondern ich will auch mich selbst erkennen. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, auch mit diesen Bitten da, mit diesem Hass gegen die Feinde. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, leite mich auf ewigem Wege. Bring du das zurecht. Das, was ich nur so halbgar gesagt habe und was ich nur so oberflächlich denke und wo ich so gar nicht von deinem Geist geleitet bin mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen und Empfindungen, wo ich vielleicht sogar deinem Geist zuwiderhandle und zuwiderdenke und zuwiderrede, da bring du das zurecht. Wenn ich auf bösem Wege bin, dann leite mich auf ewigen Wege. Interessant auch, dass das Gegenteil vom bösen Weg hier gar nicht ist, der gute Weg, So würden wir das doch sagen, nicht wahr? Sieh, ob ich auf bösen Wege bin, leite mich auf guten Wege. Das wäre das Gegenstück. Aber das Gegenstück, so wie er es sieht, ist der ewige Weg. Der gute Weg ist der ewige Weg, der in die Ewigkeit führt. Der von all diesen Dingen, die uns in diesem Alltag, in unserem kurzen Leben beschäftigen, der darüber hinausführt. Der nicht nur darauf bedacht ist, dass wir einen guten Weg auf dieser Erde gehen, sondern dass unser Weg in die Ewigkeit führt. Wir haben Advent, wir denken daran, dass Jesus kommt, dass er gekommen ist und dass er auch wiederkommt. Und wir wissen, dass alles das, was hier gesagt ist, sich darin erfüllt, dass Jesus zu uns kam, dass Gott uns nahe gekommen ist. Diese Erkenntnis, dass der ewige, allgegenwärtige Gott ein Mensch wurde und uns Menschen nahe sein will. Nahe war er uns auch schon vorher, und das macht ja David hier deutlich, nur wir haben es oft nicht begriffen. Und wir konnten diese Nähe Gottes vielleicht gar nicht ertragen, weil wir voller Sünde sind. Aber nun ist er uns so nahe gekommen, dass wir seine Liebe spüren, dass wir erlöst werden, dass wir seine Kinder sein dürfen. Insofern hat das auch mit Advent zu tun, wenn auch nur entfernt. Aber es war ja damals noch nicht Pfingsten gewesen, als der David das schrieb, aber der Heilige Geist war sicher schon am Werk, als er dem König David diese Worte eingab. Siehe, ob ich auf bösen Wege bin, Herr, und leite mich auf ewigen Wege. Gott schenke, dass auch wir auf einen Weg geleitet werden, der in die Ewigkeit führt, der Ewigkeit auch schon in unser Leben hineinbringt und dann in seine Ewigkeit führt. Amen. Wir beten noch. Herr, wenn wir uns vergegenwärtigen, wer du für uns bist und wer du überhaupt bist, könnten wir uns eigentlich kaum trauen, dich anzusprechen. Wir müssen vor Ehrfurcht schweigen und uns zurückziehen und dann niederfallen vor dir. Aber du zeigst dich uns, du willst, dass wir dich erkennen, du willst uns Erfahrungen mit dir schenken. Du willst, dass du in unser Leben hineinkommst, dass wir nicht Angst haben und fliehen vor dir, sondern dass wir uns freuen, wenn deine Hand uns hält, wenn du uns den richtigen Weg führst. Wir danken dir herzlich dafür. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du Mensch geworden bist, dass du uns auf diese Weise nahe gekommen bist und dass wir es noch viel besser als David damals begreifen können, was das bedeutet. Was diese Erkenntnis bedeutet, du bist in uns, um uns, über uns, bei uns. Du gehst vor uns her, du gehst hinter uns, du bewahrst uns und überschüttest uns mit deinem Segen. Wir danken dir herzlich dafür. Amen.